Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Die Sternzeit heute gleich mit zwei Männern am Mikrofon.
Das gibt's nicht oft, aber ich bin dabei, ich bin Magnus Anschütz.
Und ich bin Renato Schlegelmilch. Und Magnus, ich sag's dir ganz frei von der Leber weg, mit dir hier die Sternzeit zu machen, im Studio zu sitzen, das ist mir eine Ehre.
Das ehrt mich wiederum und damit sind wir auch schon beim Thema. Heute geht's bei uns ums Ehrenamt. Das Erzbistum Köln, die Caritas, Kolping und viele andere bieten die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Dass das nicht unbedingt langweilig sein muss, dass das spannend und faszinierend sein kann. Und was ihr da machen könnt und müsst, das erfahrt ihr in den kommenden zwei Stunden in unserer Sternzeit, die eben passend heißt, ist mir eine Ehre.
Jetzt gleich steht aber erstmal die Familie im Mittelpunkt und zwar in unserer Wochenschau.
In der Sternzeit kommen wir zur Wochenschau und ich sag mal so Mama, Papa, 1, 2, 3 Kinder, Oma, Opa, Tante, Onkel.
Ja, Großonkel. Ja, also sie kann schon ganz schön groß sein. Anscheinend ist Renatos Familie auch mega groß. Familie geht uns alle an, selbstverständlich. Und das denkt auch die Caritas. Ihre Jahreskampagne 2013 hat sie deshalb genau unter dieses Motto gestellt.
Ja, gerade eben in Zeiten des demografischen Wandels muss es mehr und mehr Aufgabe von Politik und Gesellschaft sein, sich um die zu kümmern, die für die Kinder, die Kranken und die Alten sorgen. Das fordert eben die Caritas, der größte katholische Sozialverband. Aber viele Familien zerbrechen unter dem Druck, den die wachsenden Anforderungen an Arbeitswelt und Privatleben eben mit sich bringen. Vor allem Frauen stehen vor der großen Herausforderung, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.
Caritas-Präsident Peter Neher hat daher ganz konkrete Forderungen an die Politik. Die Rahmenbedingungen für Familien müssen sich ändern. Mehr Zeit und mehr Geld für Mütter und Väter möchte er.
Zunächst mal befinden wir uns in der dreijährigen Initiative für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und da ist es naheliegend, auf die Familie zu gucken als Keimzelle der Gesellschaft, als Zentrum eigentlich menschlichen Lebens. Und das war der Grund, warum wir uns in diesem Jahr dem Thema widmen.
Der Caritas-Präsident weiß, wovon er spricht, denn die Arbeit mit den Familien gehört für die Caritas selbstverständlich zum Alltag.
Das sind natürlich die vielen, vielen einzelnen Einrichtungen und Dienste, ob das Ehe-Familie-Lebensberatung ist, ob das die Kindertagesstätten sind als ganz wichtigen Beitrag, ob das dann auch in der Frage von Kinderhilfe, Jugendhilfe, also das ganze breite Spektrum der Kinder- und Jugendhilfe ist, denke ich, sehr konkret, um Familien beizustehen, damit sie auch ihre Arbeit gut in der Gesellschaft leisten können.
Familien brauchen aber nicht nur warme Worte, sondern viele helfende Hände. Vor allem, wenn es um Kinderbetreuung oder Erziehungsfragen geht. Auch finanzielle Not ist dann oft ein Thema, denn Kinder sind weiterhin Armutsrisiko Nummer 1. Das muss man sich mal vorstellen. Vor allem bei alleinerziehenden und kinderreichen Familien. Neher, der Präsident der Caritas, hat daher ganz konkrete Forderungen an die Politik.
Wir schlagen vor, das Elterngeld auf 3 Jahre, den Sockelbetrag des Elterngeldes in Höhe von 300 Euro, für alle Familien zugänglich zu machen. Und zwar unabhängig davon, welche Form der Kinderbetreuung sie wählen, damit Eltern wirklich Wahlfreiheit haben.
Das soll heißen, wer arbeiten will oder muss, soll eine gute Kinderbetreuung finden können. Und zwar lieber für die Kinder zu Hause. Ja, wer lieber bei den Kindern zu Hause bleibt, der soll das eben auch tun können, ohne von irgendjemandem schief angeguckt zu werden. Ohne die berufliche Karriere ein für alle Mal an den Nagel hängen zu müssen. Hier muss man noch vieles tun für die Familien, das sagt der Caritas-Chef, denn die müssen eben viel leisten. Nicht nur in der Kindererziehung, sondern oft auch bei der Pflege alter oder kranker Angehöriger.
Wir brauchen tatsächlich auch die Möglichkeit, flexible Zeiten zum Beispiel für die Pflege von nahen Angehörigen zu finden, dass es hier auch einen Rechtsanspruch gibt auf solche Pflegezeiten. Also ich glaube, da müssen wir wesentlich flexibler werden und mit mehr Ideen noch nach Modellen gucken, um diese Vereinbarkeit nicht nur am Anfang mit den Kindern, sondern dann auch, wenn es um die Pflege von nahen Angehörigen geht, das zusammenzubringen.
2013 ist dann mal wieder ein Superwahljahr. Alle paar Monate geht's für uns Wähler an die Wahlurnen und gerade jetzt erwartet Neher deshalb, dass die Politik nicht nur viel ankündigt, sondern auch einiges umsetzt für Familien. Zum Beispiel ein Querschnittsthema soll die Familie in der Politik sein. Familienpolitik betrifft nämlich alle Bereiche, ob das nun die Steuerpolitik ist, die Einkommenspolitik, die Familienpolitik. Familie betrifft einfach alle Bereiche, sagt Nea.
Ja, nicht jedes Ministerium in der Politik soll in Sachen Familie weiterhin eben sein eigenes Süppchen kochen. Die gesamte Politik soll sich stärker zugunsten der Familien ausrichten. Auch die Gesetze müssen stärker auf Familientauglichkeit überprüft werden, mahnt der Caritas-Präsident. Und in einer alternden Gesellschaft dürfen Kinder nicht länger als Störfaktor empfunden werden. Dass etwa Familien mit Kindern den Wohnraum bekommen und nicht Singles oder Paare ohne Kinder. Kinderlärm ist Musik in einer Gesellschaft, und da ist ein Umdenken dringend nötig.
Ich glaube, ihr habt verstanden, die Familien stehen für Caritas dieses Jahr im Mittelpunkt, auch bei ihrer Jahresaktion 2013. Morgen ist übrigens der Familiensonntag und das ist doch mal ein guter Grund, jemanden zu besuchen. So Mama, Papa, ein, zwei oder drei Kinder, Oma, Opa, Tante, Onkel, Nichten, Neffen, Uroma.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Qualität setzt sich durch, so heißt es doch immer so schön.
Ganz ehrlich, ich muss manchmal ein bisschen an diesem Satz zweifeln, gerade wenn ich nachts mich durchs Fernsehprogramm seppe und dann irgendwann im Dschungel von Australien lande. Aber es gibt gute Beispiele, zum Beispiel im Fall einer Musikerin, die wir euch jetzt vorstellen wollen. Da stimmt das, meint jedenfalls unser Musikredakteur. Wir haben schon vor über 4 Jahren an sie geglaubt.
Ja, damals haben wir die Sternzeit-Hits kompiliert. Das ist eine CD mit einer Auswahl von Songs, in denen Sinn- und Glaubensfragen thematisiert werden. Auf Deutsch, Englisch oder auch rein instrumental.
Mit dabei war auch Jasmina Hunzinger aus der Schweiz. Damals hatte sie gerade ihr erstes Album auf dem Markt. Und auf diesem Album hat sie sich über mehrere Songs hinweg die Seele aus dem Leib gesungen und erklärt, warum es bisher mit der großen Karriere noch nicht so geklappt hat. Warum sie aber trotzdem an einen Gott glauben kann, der Wunder vollbringt, selbst wenn ihr persönlicher Traum scheinbar noch nicht wahr geworden ist.
Jasmina Hunzinger hat bis heute keine Modelmaße, aber ein Gesangstalent, das sich kaum in Worte fassen lässt. Das ist sogar für manch einen Cowboy zu viel, denn die beiden Cowboys von The Boss Hoss, die nannten Jasmina jedenfalls ziemlich sportlich, als sie bei der Live-Show von The Voice of Germany plötzlich vor ihnen stand.
Und im Team Nena hatte sie es immerhin auf Platz 4 geschafft. Aber möglicherweise war es ja genau dieses Sportliche, das den Juroren dann etwas Angst gemacht hat. Was hätte man ihr rein musikalisch noch beibringen können? Jetzt nimmt Jasmina es selbst in die Hand. Das neue Album erscheint bald und vorab wird sie noch live zu sehen sein bei der Veranstaltung Pro Christ in der Stuttgarter Porsche Arena. Das ist eine mehrtägige Missionsveranstaltung, die jeden Abend live in verschiedenste Gemeinden in Europa übertragen wird.
Da gibt es dann jeden Abend Talkgäste, Musik, Gebete, Predigten. Passend dazu auch eine CD, die da heißt, Gott hat uns nicht vergessen. When You Believe würde Jasmina Hunzinger anfügen. So heißt nämlich ihr Song auf dieser CD, stimmlich und inhaltlich bemerkenswert.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Klartext.
Es ist mir eine Ehre. So heißt unsere Sendung und das ist ja ein geflügeltes Wort. Aber was ist denn nun eigentlich eine Ehre? Magnus, wie würdest du denn die Ehre definieren?
So, jetzt habe ich wieder den schwarzen Peter. Das ist total schwierig, ein Wort des Alltags zu definieren. Aber ich habe mal die allwissende Wikipedia befragt, das ist ja so ziemlich auch eine gute Freundin von mir. Und die sagt zum Thema Ehre, Ehre ist die Achtungswürdigkeit einer Person und kann als sozialer Zwang aufgefasst werden, den man als Teil seiner eigenen Persönlichkeit begreift und verteidigt.
Das versuche ich jetzt mal zu verstehen. Also die Achtungswürdigkeit einer Person, soweit komme ich noch mit. Ein sozialer Zwang, also die soziale Gesellschaft will, dass man etwas als ehrerbietig, ehrfürchtig betrachtet und dass, wenn man das für sich selbst anerkennt, ist das dann eine Ehre. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist also nicht so richtig positiv, ne?
Das stimmt, aber die Ehre ist ja nun mal was Positives und vor allem, wenn wir zurückkommen zu unserem Thema, das Ehrenamt. Das Ehrenamt ist die Ausübung freiwilliger Arbeit für andere, anderen helfen, aber warum heißt das jetzt eigentlich Ehrenamt?
Ich glaube, das heißt Ehrenamt, weil die einzige Vergütung, die man dafür bekommt, der Dank der anderen ist.
Und die Ehre, die man dadurch bekommt, oder?
Richtig, das ist die Anerkennung. Deine Ehre wird dadurch größer. Du wirst dadurch angesehener und der soziale Zwang, dich toll zu finden, wird dann größer.
Es ist auf alle Fälle eine tolle Sache, das Ehrenamt. In der Sternzeit sprechen wir deshalb 2 Stunden lang heute über das Ehrenamt. Wir geben euch Tipps, wie und wo ihr euch gut engagieren könnt. Und wir haben auch mal hier unten, direkt vor unserem Fenster vom Kölner Dom, die Menschen auf der Straße die gleiche Frage gestellt. Was ist ihnen eigentlich eine Ehre?
Es war heute für mich eine Ehre, den Dreikönigsschrein zu sehen.
Es ist eine Ehre, anderen Menschen zu helfen, wenn man dann auch merkt, dass sie sich darüber freuen.
Es ist für mich eine Ehre, etwas zu tun, was vielleicht nicht jeden Tag vorkommt.
Es war für mich eine große Ehre, zur Medaillenverleihung Jahrbach-Stiftung teilzunehmen.
Das ist für mich eine Ehre, anderen Leuten zu helfen, soweit ich das kann.
Also für mich wäre es eine Ehre, wenn der Mädchenchor, in dem ich singe, nach Rom eingeladen werden würde.
Wir sprechen heute übers Ehrenamt in der Sternzeit. Ist mir eine Ehre? Will ich wirklich Gutes tun oder will ich nur Beachtung? Gleich kommen aber erstmal die Nachrichten.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio.
In der Sternzeit haben wir heute die ehrenvolle Aufgabe, mit euch über das Ehrenamt zu sprechen. In der nächsten halben Stunde sprechen wir zum Beispiel mit einer Frau über die Caritas, wie ihr euch für die Caritas engagieren könnt, wie und was ihr machen könnt. Die Sendung heißt Ist mir eine Ehre und am Mikrofon sind
Magnus Anschütz
und Renato Schlegelmilch.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Ehrenamt ist wichtig, deswegen haben wir die Sendung heute, es ist uns eine Ehre genannt. In NRW engagieren sich 6 Millionen Menschen, vor allem im Sport, in der Jugendarbeit und in den Kirchen. 6 Millionen Menschen, das heißt jeder Dritte engagiert sich. Es möchten sich aber noch mehr engagieren. Viele Menschen wissen aber nicht, wo sie gebraucht werden. Für diese Menschen hat Renato eine Lösung gefunden.
Ja, danke Magnus. Genau, wir sprechen jetzt über das Ehrenamt und wir haben einen Gast im Studio, Monika Brunst, Ehrenamtsberaterin der Caritas in der Stadt Köln. Hallo Frau Brunst.
Ja, hallo.
Caritas ist ja quasi fast schon ein Synonym für Ehrenamt. Die Leute, die in der Stadt Köln sich ehrenamtlich betätigen wollen, die kommen zu Ihnen und werden von Ihnen beraten. Was sind das denn für Sachen, für die Sie die Leute da vermitteln im Ehrenamt?
Also das ist ganz unterschiedlich, was die Leute machen wollen. Ich frage immer, wofür interessieren sie sich, was haben sie für Vorstellungen, was sie machen möchten. Und manche haben da ganz klare Vorstellungen und manchen muss ich erst ein paar Beispiele nennen.
Was sind denn das zum Beispiel für Beispiele?
Also wenn jemand sagt, ich möchte irgendwas mit Kindern machen, dann gibt es einmal den Bereich, wo man Kindern bei den Hausaufgaben hilft. Das können sie einzeln, 1:1 Verhältnis. Sie können es aber auch in der Gruppe machen. Dann sind sie in einem Jugendzentrum und beaufsichtigen eine Gruppe von Kindern. Oder wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mir den Freizeitbereich mit Kindern, dann ist es ja was anderes. Dann achten Sie ja nicht auf die Schulaufgaben, sondern spielen oder machen irgendwas, was wie Schwimmen gehen oder Fußball spielen. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Ehrenamtlichen, der wollte Fußballtrainer für Kinder werden und den habe ich dann an ein Jugendzentrum vermittelt.
Jetzt sprechen wir heute über junges Engagement, Jugendliche im Gymnasialalter, Studenten. Gibt es denn da irgendwie bestimmte Angebote, die gerade auf diese Zielgruppe besonders ausgerichtet sind?
Also bei mir gibt es da keine Altersvorgabe. Es sei denn, jemand sagt, also ich möchte zum Beispiel in den Bereich Hospiz, also mit Sterbenden. Da würde ich jetzt keinen 16- oder 20-Jährigen hinschicken. Es sei denn, der hat irgendwie eine ganz tiefe Erfahrung mit Trauer gemacht. Ansonsten kann man eigentlich alles machen. Also das klassische Ehrenamt ist eine alte Dame besuchen, die einsam ist, die sich freut, wenn man vorbeikommt einmal die Woche, mit ihr spazieren geht, mit ihr einkaufen geht. Oder Sie können etwas machen mit Kindern, also Schulaufgaben begleiten. Sie können aber auch ein Sommerfest vorbereiten in einem Altenheim und Sie stehen dann da hinter dem Grill und geben die Würstchen aus. Also es ist sehr vielfältig.
Vielfältige Sachen sind das. Gibt es irgendein Projekt, was Ihnen im Moment gerade besonders am Herzen liegt, wofür Sie gerade händeringend Leute suchen?
Also händeringend kann man das eigentlich nicht sagen. Sehr oft ist es so, dass gerade in den Schulferien ganz viel gesucht wird in so einer Stadtranderholung, hieß das früher. Also Jugendliche und Kinder, die nicht wegfahren, die brauchen dann hier in Köln irgendein Angebot und dafür haben wir ganz oft Betreuer gesucht. Aber das ist jetzt nicht im Moment, weil wir ja keine Ferien haben aktuell. Das heißt, also ich hatte jetzt zum Beispiel ein 10-jähriges Mädchen, Türkin, alleinerziehende Mutter, konnte dem Mädchen nicht helfen. Und die Sozialarbeiterin suchte jetzt jemanden, der mit dem Mädchen die Schulaufgaben macht. und die kann sich nicht so gut in der Gruppe konzentrieren. Deswegen habe ich jemanden gesucht, einen Studenten oder eine Studentin, die einmal die Woche mit diesem 10-jährigen Mädchen die Schulaufgaben macht.
Ehrenamt ist ja an sich eine tolle Sache. Man tut den Menschen, denen man hilft, was Gutes. Man tut sich selbst was Gutes. Wenn die Leute, die uns jetzt zuhören, denken, ich möchte mich sofort ehrenamtlich engagieren, da sollte man wahrscheinlich lieber noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Was muss ich im Kopf haben, wenn ich zu Ihnen kommen will und sage, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren? Was sollte ich vorher erstmal quasi mit mir klären?
Also viele Leute, die möchten schon lange sich ehrenamtlich engagieren, haben aber nicht so eine klare Vorstellung über die Zeit, über die sie verfügen. Also wenn ich dann einen Oberstufenschüler oder eine Schülerin habe und die haben ganz viele Nachmittagsaktivitäten und die können eigentlich nur abends oder am Wochenende, dann engt sich das schon ziemlich ein, was ich dann vorschlage. Das heißt, man sollte zum Beispiel sagen, okay, montags nachmittags, da habe ich keinen Sport, da habe ich keine AG, da habe ich keine Schule. Ich kann montags nachmittags von 15 bis 18 Uhr. Das ist für mich optimal. Wenn jemand das erst merkt während der Beratung, ist es auch nicht schlimm. Aber ich sage dann halt, ganz bestimmte Engagements gehen eben nur an ganz bestimmten Wochentagen.
Und dann sollte man sich wahrscheinlich auch längerfristig verpflichten, wäre am besten, ne?
Also die Einrichtungen freuen sich natürlich, wenn jemand länger bleibt, weil man muss ja immer erstmal erklären, was machen wir hier? Ja, wir arbeiten mit wohnungslosen Menschen. Und wenn man dann schon nach 3 Wochen wieder weg ist, dann ist die Einrichtung enttäuscht. Die Leute, die sie betreuen, sind ein bisschen traurig. Also deswegen versuchen wir schon so die Längerfristigkeit anzubieten. Aber es gibt durchaus Sachen, wo ich versuche, zum Beispiel jemanden zu finden, der jetzt Flyer verteilt für ein großes Event oder Plakate im Stadtteil aufhängt. Und das ist dann eben gerade mal 1 Woche lang und dann ist es auch wieder vorbei.
Sie beraten die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Ich gehe davon aus, Sie haben dann auch, Sie sprechen nicht nur einmal mit denen, sondern auch vielleicht später nochmal. Ist es denn tatsächlich so, wie man sagt, dass es den Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, auch was bringt, dass es denen dadurch besser geht?
Also das ist auf jeden Fall klar so, dass die Leute das da was von haben. Die Leute haben was davon, wenn die sich engagieren für sich persönlich. Einmal ist es so dieses sich selbst verwirklichen, vielleicht mit einer Tätigkeit, die ich sonst nicht mache. Also wenn ich sonst eben immer im Büro sitze und ich habe jetzt was mit Menschen zu tun, dann ist das ein Ausgleich. Oder sie können sich zum Beispiel auch sowas wie einen Engagementnachweis ausstellen lassen. Gerade Studentinnen machen das gerne, wenn die zum Beispiel in Köln bleiben wollen. Dann kriegen die von mir einen Engagementnachweis und kriegen vielleicht einen Referendariatsplatz in Köln.
Also wenn man 1 oder 2 Nachmittage, Abende in der Woche Zeit hat, spricht eigentlich nichts dagegen, irgendwas sich ehrenamtlich zu engagieren. Was muss ich jetzt machen, wenn ich zu Ihnen kommen will, wenn ich mich von Ihnen beraten lassen will?
Also das Stichwort ist Beratung, das finde ich ganz wichtig, weil die meisten Leute, die gucken schon im Internet und suchen sich so ein paar Sachen raus, aber da stehen dann halt nur 3 bis 5 Zeilen und ich kenne ja die Hintergründe, ich weiß ja, auf was man auch achten sollte und deswegen ist für mich immer das Wichtigste, dass ich den Menschen kennenlerne, dass ich wenigstens mir mal ein Bild machen kann, ist das ein schüchterner Mensch oder ist das ein sehr so selbstbewusster, der auf andere zugeht und daraufhin schneide ich ja auch meine Angebote zu.
Und sagen Sie uns noch kurz die Internetseite, dass alle nachgucken können?
Also die Internetseite heißt www.mensch-zu-mensch, in einem Wort geschrieben, -köln.de.
Da kann dann jeder den Kontakt herstellen zu Monika Brunst, Ehrenamtsberaterin der Caritas für die Stadt Köln. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind.
Ja, sehr gerne.
Großes Aufgabenfeld, große Möglichkeiten. Ehrenamt in Köln. Caritas ist also ein guter Ansprechpartner und braucht auf jeden Fall noch Helfer. Wir gucken gleich von Köln in die ganze Welt. Gutes Tun in der ganzen Welt, Workcamps mit Kolping, das gibt's gleich.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Meine Oma hat immer gesagt, wer das Ehrenamt nicht kennt, hat im Leben was verpennt. Ist ein bisschen lahmer Spruch, okay, aber der Inhalt ist wahr, finde ich.
Das kann ich dir nur zustimmen. Meistens wird es nämlich immer dann spannend oder interessant, wenn man etwas macht, zu dem man eben nicht gezwungen ist, nichts, was man tun muss, sondern etwas Ehrenamtliches. Ich glaube, wir sollten jetzt mal hier Klartext sprechen und wie es auch heißt in der Sternzeit Klartext. Magnus, machst du eigentlich im Moment ehrenamtliche Arbeit?
Ja, ich bin im Vorstand von einem kleinen Förderverein, der wiederum fördert die Freiwilligendienst der Diakonie und unterstützt damit alle Freiwilligen, die mit der Diakonie ins Ausland gehen. Und ich mache mit dem Verein Schlau hier in Köln sexuelle Aufklärung an Schulen. Das ist total wichtig. Da gehen wir in die Klassen in Bio- und Rallye-Unterricht und sprechen mit den Schülerinnen und Schülern über alle Fragen, die sie zum Thema Sex haben und die sie sich nicht trauen, ihren Eltern oder ihren Lehrern zu stellen. Und früher habe ich immer bei den Sternsingern mitgemacht und in den Ferien habe ich versucht, bei Workcamps mitzumachen.
Workcamps, was ist das?
Ja, ich habe zum Beispiel eine Mühle in einem Freilichtmuseum in Frankreich mit anderen restauriert und dann waren wir Schauspieler in diesem Museum und haben wie die Leute damals im 16. Jahrhundert gelebt und das war in der Bretagne. Das war also so, wir sind morgens aufgestanden, haben dann erst die Mühle restauriert und danach haben wir in dem Freilichtmuseum Butter gemacht, Schweine gefüttert, bretonische Tänze getanzt, Butter gemacht, habe ich schon gesagt, Butter gemacht, ne? Ja, also Butter haben wir da ziemlich viel gemacht anscheinend. Ja, und danach war ich 2 Jahre lang auch mit einem Workcamp für einen Monat jeweils in einem Behindertendorf in Südfrankreich. Und weil die Behinderten dort nicht in Urlaub fahren können, weil die zum Teil stark mehrfach behindert waren oder spastisch gelähmt oder geistig und körperlich behindert waren, haben wir quasi den Urlaub zu denen gebracht und haben dann ganz viele verschiedene Animationen gemacht. Wir haben Schattenspiele für die gemacht, wir haben Schminkabende gemacht, aber auch einfach nur Fotos gezeigt und die an unserem Leben teilhaben lassen. Und haben dann quasi den Urlaub für sie in ihr Dorf geholt.
Also Magnus ist ganz begeistert von den Workcamps. In den letzten Jahren werden die tatsächlich auch immer bekannter. Kolping Workcamps, eine super Möglichkeit, wie man Arbeit mit Reisen und Sprachlernen vereinbaren kann.
Man zeigt sich solidarisch mit einem Land und lernt meistens mit einer Gruppe junger Menschen das Land und die Leute vor Ort kennen. Kolping bietet zum Beispiel Workcamps für junge Erwachsene von 18 bis 30 Jahren an und mit denen kann man dann nach Tansania, aber auch nach Malta oder nach Belfast reisen, um dort dann Straßenkindern zu helfen, die Natur aufzuforsten oder andere soziale Projekte zu unterstützen.
Ja, und das Gute daran ist, dass man einen starken Partner im Rücken hat, der weltweit gut vernetzt ist und eine ganze Menge Erfahrung mitbringt. Mit Kolping geht einfach nur ganz wenig schief, weil die eben viel Zeit in die Vorbereitung stecken und auch wirklich möchten, dass die Workcamper Spaß haben und das Projekt im jeweiligen Land umsetzen.
Deshalb gibt es für jedes Workcamp auch einen Vorbereitungsworkshop, in dem man dann nochmal auf die Sitten im Land eingeht. Es wird über das Projekt gesprochen, die Gruppe kann sich schon mal kennenlernen und letzte Fragen können geklärt werden. Zum Beispiel, wenn ich nach Tansania gehe, dann haben die einen ganz anderen Umgang mit Wasser als wir hier in Deutschland. Ein Deutscher verbraucht 120 Liter Wasser, in Tansania verbraucht man 30 Liter. Da muss man einfach mal sehen und darauf vorbereitet werden. Außerdem ist natürlich eine super gute Möglichkeit für alle, die ihr Englisch, ihr Spanisch oder ihr Französisch aufbessern möchten und dabei gleichzeitig ein neues Land kennenlernen möchten und vor allem etwas Gutes tun möchten. Denn Workcamp ist kein Cluburlaub. Also man steht früh morgens auf, man schläft in einem Zelt oder in einer Baracke, man kriegt da nichts geschenkt, außer die vielen reichhaltigen Erfahrungen mit den Menschen. Ja, wer da sagt, das macht mir Spaß, der kann sich informieren unter kolpingworkcamps.kolping.de. Ja, jetzt habe ich so lange geredet. Renato, machst du eigentlich was ehrenamtlich?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so unglaublich mega engagiert wie du, aber es stellt sich ja immer die Frage, wo hört ein Hobby auf und wo fängt die ehrenamtliche Arbeit an? Zum Beispiel mache ich Musik, ich bin im Chor, ich spiele Gitarre. Wenn man da auf der Bühne steht, ist das ja, bereitet man den Leuten, denen man das vorspielt, ja auch Freude. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Ehrenamt bezeichnen, aber zum Beispiel habe ich meiner Jugendzeit, so von 13 bis 18, zum Spaß ehrenamtlich Radio gemacht, also quasi nicht so wie wir es hier machen, sondern einfach in einem Bürgerfunk-Radiosender, was ich natürlich gemacht habe, weil es mir Spaß macht. Später habe ich dann aber rausgefunden, dass diese Radioarbeit in den Radiowerkstätten in offenen Kanälen auch als ehrenamtliche Arbeit anerkannt wird, wofür man sich auch eine Bescheinigung ausstellen lassen kann. Man bringt halt sich selbst Spaß und man bringt halt den Leuten vom Radio Spaß und wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Das Erzbistum Köln hat zum Beispiel auch sogenannte Radiowerkstätten, bei denen man auch ehrenamtlich Radio machen kann. Ihr seht also, vom Radio machen übers Musik machen bis hin zu Mühlen in Frankreich bauen, Ehrenamt hat so ziemlich alles zu bieten, ne?
Ehrenamt ist auch ganz wichtig im Erzbistum Köln. Wir haben gleich nach dem Pimp My Prayer Gäste bei uns im Studio, die mit ihrer Idee ein Ehrenamt gegründet haben. Wir reden zum Beispiel über Night Fever, wir telefonieren mit Mike Kolb, dem Jugenddiözesanseelsorger und Ehrenamt bleibt auch in der nächsten Stunde unser Thema hier in der Sternzeit.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss.
Hermann Gmeiner, österreichischer Sozialpädagoge.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Ja, die Sternzeit heute mit dem Thema ist mir eine Ehre. Am Mikrofon
Magnus Anschütz
und Renato Schlegelmilch.
Tja, und jetzt verstehe ich auch, warum Hermann Gmeiner so vielen Schulen seinen Namen gibt. Denn der Mann hat recht. Nur da, wo jemand mehr macht, als er muss, passiert etwas wirklich Großes, weil es halt niemand erwartet. In der nächsten Stunde haben wir einige Menschen zu Gast, die dieses Motto leben. Wir reden mit dem Erfinder von Night Fever, Andreas Süß. Wir sprechen mit dem Jugenddiözesanseelsorger Mike Kolb und die Christina, die kommt auch vorbei.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Heute mit Magnus Anschütz
und Renato Schlegelmilch.
Wenn ich meinen Eltern das Stichwort Night Fever sage, dann denken die sofort an John Travolta und die Bee Gees.
Ja. Achso, und dabei ist das auch eine der Erfolgsgeschichten in der Kirche in Deutschland der letzten Jahre, Night Fever.
Denn es ist ein ganz einfaches Modell, das zugrunde liegt. Eine Kirche wird nachts aufgemacht, mit Musik und Menschen gefüllt und dann können alle vorbeikommen, die Lust haben.
Egal ob vor der Disco, vor dem Kneipenabend oder nach der Disco oder nach dem Spieleabend. Und bei uns im Studio ist jetzt Andreas Süß, der hat sich noch ein paar Leute mitgebracht auch. Wir haben volles Haus gerade hier im Studio und der Andreas ist einer der Erfinder von Night Fever und der Direktor der Diözesanstelle Berufe in der Kirche. Andreas Süß.
Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, ich freue mich echt total hier zu sein und ein bisschen erzählen zu können über Night Fever. Das hat sich nach dem Weltjugendtag 2005 entwickelt und wir sind mittlerweile in 4 Kontinenten, 44 verschiedene Städten, wo Night Fever stattfindet und es breitet sich aus dadurch, dass junge Leute es erleben irgendwo und sagen, Mensch, das sollte es auch in meiner Stadt geben, wo ich eigentlich herkomme, und die nehmen die Idee mit, fragen uns dann, kontaktieren uns über die Homepage und sagen, Mensch, können wir das nicht auch machen, und wir helfen dann mit Flyern, Plakaten, Ausstattung und vor allen Dingen mit einem gemeinsamen Geist, wo wir aus der Freude heraus im Glauben Jesus berührbar machen, wenn wir auf die Straße gehen, die Leute einladen, hey, kommt rein, erlebt, Kirche ist jung, begeistert und froh und die Leute bleiben, genießen die Musik, kommen vor Gott, kommen zur Ruhe und ja, die meisten gehen raus und sagen, Mensch, das war ein fantastischer Abend, sollte es eigentlich in jeder Kirche geben.
Wie bist du damals auf die Idee gekommen, Night Fever zu veranstalten?
Ich habe Night Fever erstmal erlebt beim Weltjugendtag hier in Köln 2005. Da war das eine Veranstaltung der Gemeinschaft Emanuel. Und die Katharina Fassler von der Gemeinschaft Emanuel hat mich gefragt, hör mal, lass uns doch weitermachen. Ja? Und es war damals eine Stimmung, Aufbruchsstimmung. Wir hatten 40.000 Übernachtungsgäste allein in Bonn und wir haben einfach gesagt, lass uns weitermachen. Und diese Freude, Begeisterung hat dazu geführt, dass eigentlich ganz verschiedene Gemeinschaften, Gruppen, Studierende verschiedener Studienrichtungen, Priesteramtskandidaten alle gesagt haben, ja, der Weltjugendtag war so cool, lass uns weitermachen. Und das ist eigentlich, wir haben damals gesagt, wenn einer an dem Abend berührt wird von Gott, dann hat sich das gelohnt. Und es war so gigantisch, dass also die Priester zu uns gekommen sind, die in den Seitenschiffen sitzen und einfach segnen, für Gespräche da sind, das Sakrament der Versöhnung spenden, dass die sagen, hey, macht weiter. Ja, also so Gespräche haben wir nirgendwo. Und junge Leute, die kommen und sagen, ich will mein Leben vor Gott bringen, will mit Gott irgendwie mein Leben leben, das gibt es eigentlich so selten, dass wir das total genießen bei Night Fever und dann bereit sind, bis 24 Uhr da zum Gespräch bereit zu sein. Und ja, die Jugendlichen sind alle ehrenamtlich dabei, bereiten es alle ehrenamtlich vor, machen ehrenamtlich Musik und gehen ehrenamtlich raus auf die Straße, laden die Leute ein, in die Kirche zu kommen einfach. Und ja, das ist sowas Wunderbares, dass eigentlich alle sagen, hey, das wollen wir auch haben.
Du hast gesagt, ihr seid auf 4 Kontinenten vertreten. Auf welchem Kontinent seid ihr denn noch nicht vertreten?
Ich gehe einfach mal an den weiter, der sich total um unsere Auslandsarbeit kümmert. Das ist der Tobias Pechmann.
Tobi, auf welchem Kontinent seid ihr noch nicht vertreten?
Also wir sind bislang noch nicht vertreten in Afrika und Asien.
Mhm. Ja. Dafür seid ihr vertreten überall anders, also in
wir
Australien.
Wir sind in Australien vertreten, in Sydney, in Südamerika, in Sao Paulo, in Nordamerika, in Kanada und gerade in 4 Städten. Und gerade in Planung sind Chicago und Kalifornien, Sacramento und ja, Europa, genau.
Wie kann ich euch helfen? Jetzt nicht gerade, wenn ich in Afrika bin, sondern wenn ich in Köln bin. Wenn ich einer derjenigen bin und denke, boah, ich möchte erstens wissen, wie das aussieht. Ich habe noch Kapazitäten frei. Ich würde euch gerne helfen. An wen wende ich mich?
Ja, man kann sich eben am Night Fever Abend direkt an eine Mitarbeiter wenden. Die würden einen dann eben je nach dem, wo man helfen kann oder möchte, welche Gaben man hat, dann weiterleiten an einen der Verantwortlichen. Oder wenn man jetzt an dem Abend keinen zu fassen kriegt, kann man sich auch über die Webseite informieren, an wen man sich da wenden kann.
Wer kann denn mitmachen?
Jeder kann mitmachen. Wir sind da völlig dankbar für alle Menschen, aus der ganzen Kirche, also verschiedene Initiativen, Gemeinschaften, Bewegungen. Da sind wir völlig offen. Also wir haben von A bis Z alle dabei.
Wenn ich mir das jetzt mal angucken möchte, bevor ich mitmache, wo finden die nächsten Night Fever statt?
Night Fever finden statt heute in Berlin, in München, in Aachen, in Paderborn, in Neustadt an der Aich und hier im Dom in Köln.
Okay, das ist also super. Heute gibt es an ganz vielen Städten, kann ich mir das angucken. Wenn wir auf das Jahr gucken, was sind die Highlights für dieses Jahr im Night Fever Bereich? Ah, ihr gebt das Mikro weiter. Die einzige Frau bei uns gerade im Studio ist Dagmar. Dagmar, du bist verantwortlich für was bei Night Fever?
Ich bin zusammen mit dem Tobias verantwortlich für die Planung der Abende und insbesondere Ansprechpartner für alle Leute, die gerne Night Fever in einer neuen Stadt planen möchten und eben auch für alle Projekte, die wir übers Jahr so planen.
Okay, also an dich die Frage, was sind die Highlights dieses Jahr?
Wir haben dieses Jahr mehrere Highlights und wir fangen zum Beispiel an mit einem großen Night Fever Weekend in Paderborn, wo sich alle Night Fever Begeisterten treffen aus der ganzen Welt. Im Grunde alle, die es irgendwie ermöglichen können zu kommen, werden da am Wochenende 12. bis 14. April beisammen sein und mit uns gemeinsam zusammen sein, Lobpreisen, feiern und auch einen Night Fever Abend haben. Wir werden im Mai das erste Mal in Hamburg sein. Der Erzbischof Thyssen hat uns eingeladen, in Hamburg zu sein und da das erste Night Fever zu feiern. Im Juni sind wir hier beim Eucharistischen Kongress, ganz groß hier in Köln, in der Minoritenkirche. An drei Abenden werden wir Night Fever haben. Dann werden wir in Rio sein, beim Weltjugendtag. Da freuen wir uns auch ganz besonders drauf. Und dann haben wir noch ein paar Akademien, also Bildungsangebote, sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für alle, die interessiert sind, mehr über den Glauben zu erfahren und da gerne noch mehr mitnehmen möchten. Die sind alle herzlich eingeladen. Und dann 2014, das ist jetzt natürlich noch eine ganze Weile hin, aber 2014 im Mai, das wissen wir jetzt schon, werden wir beim Katholikentag in Regensburg dabei sein.
Wow, das ist eine ganz schöne Menge. Andreas, ich möchte dich noch einmal ganz kurz zu bitten, in drei Schlagworten für uns. Du bist einer der Erfinder von Night Fever oder der Mitinitiatoren hier in Deutschland.
Das finde ich besser.
Für uns in drei Schlagworten Night Fever zusammenzufassen.
Night Fever ist ein Abend, wo man zusammenkommt vor Gott, wo man miteinander betet, wo man sich die Frage danach stellt, wer ist Gott in meinem Leben? Gebet, Gesang, Gespräch, wenn du mich nach drei Worten fragst, miteinander singen, miteinander über den Glauben, über die eigene Lebensfragen sprechen.
Das Team von Night Fever war bei uns im Studio in der Sternzeit. Vielen Dank, dass ihr bei uns vorbeigekommen seid. Und nochmal kurz zusammengefasst, wenn ihr das jetzt total faszinierend fandet und euch das ganz spontan heute Abend mal angucken wollt. Heute Abend gibt es Night Fever in Köln, in Berlin, in Aachen, in München, in Paderborn, im Kölner Dom von 18.30 Uhr bis 24 Uhr, in der Aachener St. Florian Kirche von 18.30 Uhr bis 24 Uhr, in Paderborn in der Marktkirche von 19 bis 24 Uhr, in Berlin in der St. Bonifatiuskirche von 18 bis 24 Uhr. Also schaut da mal vorbei, lernt die Teams vor Ort kennen, macht euch einen schönen Abend. Und der Magnus hält gerade seine Hand hoch und will noch was sagen.
Denn alle Leute, die heute Abend nicht können, die können das einfach mal nachlesen. Ich halte gerade das neue Magazin Night Fever, das Jahresmagazin 2012, also von letztem Jahr, halte ich in der Hand.
Brandaktuell.
2012, das war das Jahr für die Kirche von morgen. Wo kann ich das bekommen, das Heft?
Das kannst du entweder über die Homepage bei uns direkt anfordern oder jetzt, wenn du aus Köln kommst, bei der Köselschen Buchhandlung oder überall da, wo es Night Fever gibt. Da gibt es Leute, die wissen, wo es genau zu bekommen ist. Und es gibt einen Rückblick über das, was wir im letzten Jahr alles Tolles erleben durften, in großer Dankbarkeit, wo Leute gefragt haben, Mensch, geht das auch in unserer Stadt? Katholikentag, Weltjugendtag, überall, wo wir gewesen sind. Ja, ist sehr schön geworden und wir freuen uns darüber, dass wir damit ein bisschen über Night Fever erzählen können.
Für alle spontan Night Fever heute Abend in Köln, in Aachen, in Paderborn, in Berlin und für alle, die heute Abend schon was vorhaben, gibt's das Night Fever Magazin. Die Kirche könnte ohne Ehrenamt gar nicht überleben. Jede Gemeinde wird zum Beispiel vom Pfarrgemeinderat unterstützt, der Katholische Frauenbund, der Sozialverband Katholischer Frauen und Männer, SKFM, die unterstützen die Gemeinde und natürlich die Messdiener. Und genau die Messdiener hat sich Christina diese Woche mal ganz genau angeguckt. Die Frage dazu kam übrigens von Sabrina aus Braunschweig.
Domradio Sternzeit. Christina aus Pristina. Der Weg zu Gott ist gespickt mit 1000 Fragen.
War heute Pfarrgemeinderatssitzung. Bin ich zwar nicht Mitglied, aber Babusch, Freundin aus dem Katholischen Frauenbund, ist dort Mitglied und habe ich sie abgeholt. War ich ein bisschen zu früh und habe ich bekommen mit, deshalb letzte Diskussion von Tagesordnung. Neue Gewänder für das Messdiener. Habe ich mich gefreut, denn bei uns in Gemeinde tragen Messdiener entweder rot oder schwarz. Habe ich gehofft, das kommt Vorschlag für blaues Gewänder oder gelben, kam aber nicht. War ich enttäuscht ein bisschen, denn würden Farben so gut passen zu Kirchenfenster in der Kirche. War ich ein bisschen traurig auf das Weg nach Hause. Doch als ich gerade aufmachen wollte die Tür zu meinem Haus, kam eine Stimme aus dem Himmel und die hat gesagt:
Ach Christina, normalerweise tragen die Messdiener als Untergewand ein sogenanntes Talar, das in der Farbe zu den Farben des Kirchenjahres passt. In der Fasten- und in der Adventszeit ist die Farbe des Talars zum Beispiel violett. An Hoffesten und in der Weihnachts- und Osterzeit wird die liturgische Farbe rot getragen. Und an allen anderen verbleibenden Tagen des Kirchenjahres ist die Farbe der Talare grün. Die Farbe schwarz wird lediglich an Beerdigungen und in der Karfreitagsliturgie getragen. Kirchengemeinden, die mehr aufs Geld achten müssen, die haben meist nur rote und schwarze Talare für ihre Messdiener. Dort tragen die Messdiener an hohen Feiertagen wie Ostern, Pfingst und Weihnachten rot und an normalen Sonntagen schwarz.
Habe ich verstanden, also rot an Feiertagen, die hoch sind und schwarz an normales Sonntagen. Heißt aber nicht, dass jeder Messe, wo Messdiener tragen schwarz, traurig ist. Obwohl unter uns kommt ein bisschen an auf Predigt von Pfarrer. Ha?
Christina aus Pristina.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Und heute am Mikrofon für euch Magnus Anschütz und...
Renato Schlegel mich, das bin ich.
Genau. Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss. Das hat Hermann Gmeiner, ein österreichischer Sozialpädagoge, gesagt. Und wir sprechen jetzt gleich mit einem Menschen, der das lebt. Und zwar ist das Mike Kolb, Jugenddiözesanseelsorger. Und was der alles zu tun hat, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Das hören wir gleich.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Im nächsten Jahr gibt es auch von der katholischen Kirche in Deutschland und in der Welt wieder einige Großereignisse für und von Jugendlichen. Ich sage nur zum Beispiel Weltjugendtag in Rio, der Eucharistische Kongress in Köln und das Altenberger Licht in Altenberg.
Ein Mann, der sich um all diese Veranstaltungen kümmert und der auf all diesen Veranstaltungen schon mal war und deshalb sie auch alle gut kennt, ist der Diözesan-Jugendseelsorger Mike Kolb. Und weil er gerade auf einer Vorbereitungstreffen ist, kann er nicht direkt zu uns ins Studio kommen, aber er hat sich kurz freigeschaufelt und jetzt haben wir ihn hoffentlich am Telefon. Hallo Mike Kolb.
So ist es, hallo.
Fangen wir mit dem kleinsten Event an. Du warst gerade auf dem Vorbereitungstreffen des Altenberger Lichts. Wie war's?
Es war richtig schön. Wir haben da ganz viele junge Leute, die im Initiativkreis Altenberger Licht arbeiten und das mit großer Leidenschaft machen, ja, und in diesem Jahr vor die Herausforderung gestellt sind, dass ja Haus Altenberg, unsere Jugendbildungsstätte, geschlossen ist für 3 Jahre. Wir sanieren ja umfänglich, aber das Altenberger Licht findet auf jeden Fall statt und jetzt sind da ganz viele kreative Ideen, wie wir das jetzt angesichts veränderter Umstände gut hinbekommen können. Das Motto heißt auf jeden Fall, egal was um Altenberg herum ist, Frieden findet statt, auch im Jahr 2013. Und das Altenberger Licht ist dieses Jahr mit Kardinal Meißner. Und ja, wir kriegen das gut hin und ich lade schon alle ganz herzlich ein.
Das Altenberger Licht ist eine Friedensveranstaltung, die jedes Jahr fast 2000 Jugendliche einlädt, friedlich in den Mai zu feiern und am 1. Mai dann das Altenberger Licht als Friedenslicht in ihre Gemeinden mitzunehmen. Braucht ihr denn noch Hilfe?
Ja, wir brauchen Helfer, Jugendliche, die Lust haben mitzumachen, die mit aufbauen, die anderen den Weg nach Altenberg, einen Pilgerweg zeigen und begleiten, die inhaltliche Impulse setzen. Jeder kann gerne mitmachen und sich an mich wenden.
Genau, wie wendet man sich am besten an dich?
Einfach der Name, Mike von Kolb @erzbistum-köln.de. Ganz einfach.
Das Altenberger Licht ist aber bei weitem nicht das Einzige, was im Erzbistum Köln dieses Jahr stattfindet. Seit einiger Zeit geistert schon der Begriff der Eucharistische Kongress durch die katholische Welt. Der findet vom 7. bis 9. Juni statt. Da gibt es sogar ein extra Jugendfestival im Rahmen des Kongresses. Ich frage aber jetzt erstmal ganz doof, was steckt überhaupt hinter diesem Begriff? Was ist das, der Eucharistische Kongress?
Ja, also der fußt auf einer Bewegung seit dem 19. Jahrhundert in der katholischen Kirche, dass man an irgendeinem Ort der Welt einen sogenannten eucharistischen Kongress macht. Das heißt, man kommt zusammen und schaut auf die Mitte unseres Glaubens, die Gegenwart von Jesus in Brot und Wein, in der heiligen Eucharistie, wie wir von diesem griechischen Wort her sagen. Jesus ist unter uns in Brot und Wein, das feiern wir in jeder Messe. Und Kardinal Meissner und mit ihm die Bischofskonferenz sind der Meinung, dass es gerade der Kirche dieser Zeit gut tut, sich diese Mitte, aus der wir leben, aus der wir unsere Kraft schöpfen, neu ins Bewusstsein zu rufen. Und so finden in Köln in diesen Tagen vom 5. bis 9. Juni Prozessionen, Gottesdienste, Workshops, Diskussionen statt, die alle um das Thema Eucharistie kreisen. Und ja, wir feiern Jesus Christus in der Mitte seiner Kirche und für Jugendliche besonders 3 Tage von diesen 5 Tagen ein Jugendfestival rund um die Kölner Jugendkirche Krux im Severinsviertel.
Was wird da gemacht bei dem Jugendfestival?
Wir beginnen freitagsabends mit einem Nachtgebet und einer Jugendprozession durch die Kölner Innenstadt. Wir haben eucharistische Anbetung, wir haben Workshops, wo wir Jugendlichen erklären, was ist Eucharistie, wo wir mit Brüdern aus Tersee darüber diskutieren, was ihnen die Eucharistie in einer ökumenischen Bewegung bedeutet, wo wir über Kunst und Kultur Jugendlichen die Eucharistie erschließen. Wir haben eine Schifffahrt über den Rhein, dann eine große Jugendvigil mit allen Teilnehmern des Kongresses zusammen im Kölner Tanzbrunnen und natürlich die Teilnahme an den zentralen Veranstaltungen des ganzen eucharistischen Kongresses. Also es wird vielleicht ein Flair auch des Weltjugendtages sein, natürlich viel kleiner, aber in der offenen, schönen Stadt Köln, und ich kann jeden nur herzlich einladen.
Über den Weltjugendtag werden wir gleich noch sprechen, bei uns geht es ums Ehrenamt. Braucht ihr denn da noch Leute, die euch helfen?
Ja, also das ist wirklich eine Sache, wo wir ganz, ganz viele Helfer brauchen. Das erste Helfertreffen ist am 17. Februar, erster Fastensonntag, nachmittags im Krux, in der Jugendkirche in Köln, und Infos dazu auch über www.krux-köln.de oder kja.de. Also Helfer, jede Menge können wir gut gebrauchen.
Der Eucharistische Kongress in Köln vom 7. bis zum 9. Juni. Und wer dann richtig weit in die Welt möchte, für den geht's einen Monat später los. Vom 16. Juli bis zum 3. August geht es nämlich für alle Leute, die Lust haben, nach Rio zum Weltjugendtag. Die Erwartungen sind groß. Es ist das letzte Event in Rio, bevor dann die Weltmeisterschaft 2014 dann auch in Brasilien stattfinden wird. Und du, Mike, ich habe gehört, du fährst da schon mal hin, um dir die Fortschritte in Rio mal anzuschauen. Was erwartest du denn vom Weltjugendtag in Rio?
Also Rio ist natürlich richtig weit weg. Nicht so weit wie damals Sydney 2008, aber das war natürlich direkt nach dem Kölner Weltjugendtag, der nächste große Weltjugendtag. Aber Rio ist auch weit weg. Und ich möchte direkt mal mit so einer kleinen kritischen Note anfangen. Ich weiß gar nicht, ob so viele Jugendliche aus Deutschland sich dahin bewegen werden oder nicht auf den nächsten Weltjugendtag 2015, der vielleicht in London oder in Krakau stattfindet, besonders warten. Aber ich erwarte mir, wie von jedem Weltjugendtag auch in Rio, Begegnung mit der Jugend der Welt, Stärkung im Glauben, Erfahrung, dass Kirche jung und lebendig sein kann und nicht nur problemfixiert. Und der Weltjugendtag ist für mich immer ein Abbild, dass Frieden weltweit eine harmonische Gemeinschaft möglich ist. Denn das sind die Jugendlichen beim Weltjugendtag ein Abbild, dass es eine Menschheitsfamilie gibt, die auf einer gemeinsamen Grundlage sich versteht und wo es keine Unterschiede und Gegensätze gibt.
Das Erzbistum hat mit dem Ferienwerk ein Angebot eingerichtet für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die noch mit möchten. Habt ihr denn noch Plätze frei?
Ja. Ja, wir haben noch Plätze frei. Auch hier unter www.kja.de kann man sich anmelden. Wir wissen, dass der Preis nicht ganz gering ist und trotzdem möchte ich motivieren, das ist ein einmaliges Erlebnis, mit nach Rio zu kommen, diese Tage miteinander zu erfahren. Wir werden bei Ordensschwestern in der Nähe von Rio untergebracht und es wird bestimmt ein tolles, spontanes Erlebnis und ja, Plätze sind frei. Ab 18 kann jeder mitfahren, der möchte.
Du hast gerade gesagt, es wird nicht ganz preiswert, also nicht ganz billig, aber preiswert bestimmt. Wie teuer wird es denn?
1800 Euro plus Weltjugendtagspaket, also um die 2000 Euro muss jeder zahlen, der nach Rio kommt. 2008 bei Sydney habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, das Geld bringt keiner auf. Nachher waren es über 650 Leute, die mit uns aus Köln dort waren. Wir hatten leider keine Flüge mehr, wir hätten noch mehr mitnehmen können und auf dieses kleine Weltjugendtagswunder hoffe ich jetzt auch so ein bisschen.
Und was ja auch nicht verschwiegen werden soll, das Erzbistum Köln bezuschusst das über das Ferienwerk, ne? Das ist jetzt nicht der ganz volle Preis.
Ja genau, wir tun etwas dabei. Natürlich haben wir auch noch so Overhead-Kosten, die das Erzbistum Köln trägt. Natürlich ist so eine Bezuschussung, damit sie bei so einem hohen Betrag richtig wirksam wird, da kann man jetzt nicht ganz so viel dabei tun, aber wir tun etwas dabei, damit der Preis einigermaßen erträglich bleibt. Und ich glaube, das Besondere des Ereignisses lässt viele nochmal überlegen, ob sie nicht das Geld zusammenkratzen, Oma, Opa fragen und dann wird es schon klappen.
Also Altenberger Licht, Eucharistischer Kongress, Weltjugendtag, dieses Jahr ist viel los. Wir haben mit jemandem gesprochen, der auf allen diesen Veranstaltungen sein wird, der sich mit den Veranstaltungen auskennt und der natürlich auch jede Menge freiwillige Helfer noch braucht. Mike Kolb, Diözesan Jugendseelsorger im Erzbistum Köln. Vielen Dank, dass du dir ein paar Minuten Zeit für uns genommen hast.
Sehr gern und euch alles Gute.
Danke, tschüss.
Tschö.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Ja, am Anfang des Lebens, da braucht man jemanden, der einem Antworten liefern kann auf die großen Sinnfragen. Wenn keine Antworten, dann doch wenigstens Orientierungshilfen. Im Laufe seines Lebens verstrickt man sich dann oftmals so, dass manche Fragen in den Hintergrund geraten, weil man mit den Herausforderungen des Alltags schon genug zu tun hat.
Und irgendwann kommt dann immer wieder der Moment, wo die Fragen vom Anfang des Lebens ihr Revival feiern. Und dann macht man sich einfach wieder auf die Suche. Die Missionsveranstaltung Pro Christ versucht, Christen und werdende Christen dazu zu bringen, sich den wichtigen Fragen nicht zu entziehen und sie so bald wie möglich für sich selbst zu klären, um dann auch ein erfülltes Glaubensleben führen zu können.
Vom 3. bis 10. März wird diese Veranstaltung wieder stattfinden, diesmal in der Porsche Arena in Stuttgart. Jeden Abend kommen dort Menschen zusammen, werden abgefilmt und live auf ganz viele Leinwände deutscher Kirchengemeinden übertragen, wo man dann mitdenkt, mitfeiert und mitbetet. Vorab gibt es jetzt schon mal einen CD-Sampler zu dieser Veranstaltung, voller Musik von überzeugten Christen.
Und überzeugte Christen habt ihr bei uns schon häufig in der Sternzeit gehört, zum Beispiel Johannes Falk, Judy Bailey, Zephora Nelson und vorhin hatten wir ja schon Jasmina Hunzinger. Jetzt werden wir den Motto-Song dieses Jahres hören, den alle Musiker dieser CD gemeinsam eingesungen haben. Er ist ziemlich, ziemlich heftig produziert, ganz der mächtigen Message entsprechend. Gott hat uns nicht vergessen.
Der katholische Weihbischof Renz aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart meint übrigens, ich freue mich sehr auf Pro Christ 2013 und wünsche mir, dass sich viele katholische Mitchristen dieser Glaubensinitiative in ökumenischer Offenheit anschließen. Ja bitte, was will man noch mehr? Mitsingen ist auch erlaubt. Die Sänger des Pro Christ CD-Samplers hören wir jetzt mit Gott hat uns nicht vergessen.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Kann es denn einen schöneren Ausstieg aus der Sternzeit geben? Gott hat uns nicht vergessen von dem Pro-Christ-Ensemble, unser zweiter Musiktipp. Und mit dem verabschieden wir uns jetzt auch von euch. Ihr habt 2 Stunden lang die Sternzeit gehört. Ist mir eine Ehre zum Thema Ehrenamt.
Zum Nachhören gibt es die Sendung wie immer im Internet unter domradio-sternzeit.de. Auf Facebook könnt ihr euch mit uns anfreunden und natürlich auch Fragen an Christina stellen.
Ja, nächste Woche geht's bei uns das erste Mal zum Karneval. Da gehen wir auf eine ganz besondere Karnevalssitzung. Da freue ich mich auch schon. Ja, die Karnevalszeit steht ja auch schon an und da müssen wir auch mal in der Sternzeit drüber reden.
Genau, und wir sagen Tschüss jetzt und wir, das sind Magnus Anschütz
und Renato Schlegelmilch. Danke fürs Zuhören.
Tschö.